Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Frau zu Frau. Ich bin Jasmin
und ich bin Alina.
Wir sind zwei Schwestern aus der Nähe von Berlin und wir reden in diesem Podcast über Dinge, die uns als junge Frauen bewegen. Wir freuen uns riesig, dass ihr heute wieder dabei seid.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Wir haben heute Eva Lindner zu Gast. Hallo erstmal, schön, dass du da bist.
Hallo ihr zwei, vielen Dank für die Einladung.
Wir freuen uns auf jeden Fall ganz, ganz doll, dass du heute bei uns bist und wir über ein spannendes Thema sprechen wollen. Aber vielleicht magst du dich erstmal vorstellen.
Ja, ich bin Eva Lindner, ich bin 40 Jahre alt und Journalistin und Autorin, zum ersten Mal Autorin eines Buches. Das heißt Mutter ohne Kind, das Tabu Fehlgeburt und was sich ändern muss.
Ja, auf jeden Fall sehr, sehr schön, dass du da bist. Du hast auch eigentlich schon das Thema so ein bisschen verraten, indem du gesagt hast, wie dein Buch heißt. Heute soll es nämlich um das Thema Fehlgeburten und das Tabuthema Fehlgeburten gehen und natürlich, weil du ja Buchautorin bist, auch um dein Buch. Und da wollen wir auch so ein bisschen inhaltlich einsteigen und sind schon mega gespannt, wie das heute wird mit dir.
Mhm. Ich auch.
Ja, was bedeutet denn Frau sein für dich? Das ist ja mal so unsere erste Frage, die wir all den Frauen stellen, die schon bei uns waren. Vielleicht magst du dazu was sagen.
Ja, gleich die schwierigste Frage eigentlich am Anfang. Finde ich gar nicht so einfach, darauf zu antworten. Also Frau sein bedeutet für mich vor allem Mensch sein. Also die gleichen Pflichten zu haben, wie alle anderen auch, aber eben auch die gleichen Rechte und Chancen zu haben. Und da das eben für Frauen in unserer Gesellschaft und für andere marginalisierte Gruppen eben noch nicht so ist, ist das was, wofür ich mich eigentlich einsetzen möchte als feministische Frau.
Mhm.
So vielleicht.
Ja, schön. Wir lassen das meistens immer einfach so stehen, weil wir das super spannend finden. Wir haben ja schon sehr, sehr viele Gäste gehabt und jeder hat da irgendwie so sein eigenes, was er darunter versteht. Und das finden wir echt immer richtig spannend. Das ist unsere Lieblingseinstiegsfrage. Und seit der ersten Podcast-Folge eigentlich so, dass wir die immer stellen. Ja. Genau. Ja, wollen wir einfach gleich thematisch einsteigen?
Mega gerne.
Ja. Und wir haben natürlich die Frage, wie es dazu kam, dass du dieses Buch geschrieben hast und worum es überhaupt erstmal in dem Buch auch geht. Vielleicht magst du uns darüber ein bisschen was erzählen.
Also in dem Buch geht es darum, dass Fehlgeburten in unserer Gesellschaft noch stark tabuisiert sind. Und ich versuche in dem Buch zu erklären, warum das so ist, was die Gründe dafür sind, was generell die Gründe für Fehlgeburten sind, was versuche, falsche Mythen und Annahmen aufzudecken und Missstände aufzuzeigen, sowohl in der Politik als auch im Recht, als auch in der Medizin, aufgrund derer Frauen und betroffene Familien nicht gut versorgt werden. Und das gucke ich mir genau an, kombiniere das mit Erfahrungsberichten von Frauen und versuche aufzuzeigen, was wir alle in der Gesellschaft besser machen können, damit es Betroffenen leichter fällt, damit umzugehen.
Wie kamst du darauf, überhaupt dieses Buch zu schreiben?
Also ich habe selbst eine Fehlgeburt erlebt in der 16. Woche und hatte schon sehr schnell nach diesem Erleben diesen ersten Gedanken, dass was darüber zu schreiben. Ich bin einfach schon sehr lange Journalistin und bei mir, glaube ich, geht Verarbeiten und Erklären, mir selbst auch Dinge erklären, viel über Recherche, Wissen aneignen und aufschreiben. Und ich habe vorher schon als Journalistin mich viel mit Themen befasst, die auch sehr persönlich waren, zum Beispiel auch mit dem Suizid eines nahen Angehörigen und habe mich dem auch übers Schreiben genähert. Und deshalb ist es so mein Ansatz und auch immer in der Hoffnung, dass sich andere Betroffene in dem, was ich aufschreibe, wiederfinden, gesehen fühlen und vielleicht sogar unterstützt fühlen.
Ja, es ist auf jeden Fall voll die gute oder schöne Motivation, dieses Buch zu schreiben. Und wir hatten es ja auch schon oder haben es ja auch schon in der Hand gehabt, Alina und ich. Wir haben es ja schon vor der Veröffentlichung lesen dürfen. Mhm. Und mir ist vor allem aufgefallen in dem Buch, dass, also wie toll ich das finde, dass du wirklich dieses Wissenschaftliche anhand von Studien, diese Ergebnisse darlegst, aber auch wirklich diese eigenen Erfahrungen von dir und auch von anderen Frauen oder Familien da mit einbringst. Und das finde ich echt total spannend geschrieben. Und ich kann dieses Buch wirklich nur jedem empfehlen, mal zu lesen. Also ich finde, dadurch lebt es voll. Also wirklich durch dieses Wissenschaftliche, aber auch einfach dieses eigene Erfahrungen teilen. Und daher finde ich das, oder das ist für mich das, was dieses Buch auch so ein bisschen ausmacht. Oder deinen Stil vielleicht auch so ausmacht.
Ja, und einfach auch, dass man auch so feststellt, dass jeder auch damit unterschiedlich umgeht. Ja, ne? Der eine geht damit voll nach außen, der andere bleibt viel mehr bei sich. Wie bist du denn damit umgegangen und was hat dir vielleicht geholfen, damit umzugehen?
Ja, also ich hatte all dieses Wissen, das ich jetzt durch das Buch mir angeeignet habe, nicht darüber. Deshalb war bei mir das Erleben erstmal rein emotional. Also es hat mich natürlich in eine tiefe Trauer gestürzt, dass ich dieses Baby nicht bekommen konnte, dass ich nicht weiter schwanger sein konnte. Das war auch dann eine sehr schwierige Phase in meinem Leben. Also ich habe lange getrauert, mir ging es lange nicht gut. Ich habe lange gebraucht zu verstehen, dass ich Hilfe brauche. Die habe ich dann in Form von einer Selbsthilfegruppe gefunden, aber erst ein halbes Jahr später. Die habe ich in Form von therapeutischer Unterstützung gefunden, auch erst ein halbes Jahr später. Und das alles habe ich selbst aber natürlich nicht sofort so gewusst. Und deshalb wünsche ich mir eben auch so sehr, dass andere Frauen, und das freut mich auch sehr, dass zum Beispiel so junge Frauen wie ihr das lest, weil ich glaube, je früh man viel darüber weiß, desto besser kann man damit umgehen, sollte es einen selbst betreffen oder auch mit anderen betroffenen Freundinnen, Arbeitskolleginnen. Ja, weiß man einfach besser, wie man damit umgehen kann.
Ja, für mich war das voll spannend. Also ich bin ja, arbeite als Psychologin in einer Reha-Klinik für Mutter und Kind aktuell. Und tatsächlich habe ich da öfter mal Mamas sitzen, die auch eine Fehlgeburt hatten oder eine stille Geburt hatten. Und ich fand dieses Buch voll hilfreich, um den Frauen vielleicht auch so ein paar Sachen mitzugeben und zu sagen, hier, schaut mal, da könnt ihr euch vielleicht auch informieren über dieses Thema. Und das finde ich total wichtig. Und dein Buch spricht ja eben auch nicht nur ältere oder mittelalte Frauen an, sondern vielleicht auch wirklich junge Frauen. Also von daher ist es schon auch, finde ich, sehr wichtig, darüber zu sprechen.
Weil letztendlich ist es ja auch keine Seltenheit. Also du redest ja auch darüber, wie häufig das eigentlich passiert und wie häufig man darüber halt nicht spricht, wie oft dieses Thema einfach zu Hause bleibt und die Frauen vielleicht auch nicht so gut mit ihrer Trauer umgehen können, beziehungsweise wir das auch gar nicht irgendwie gelernt haben. Okay, was ist denn, wie geht's mir damit und wie darf ich damit umgehen? Und ja. Mhm.
Ja, also das sprecht ihr was ganz Wichtiges an. Also das ist auch eine der Sachen, die mir maßgeblich aufgefallen sind, dass es einfach zu wenig Aufklärung zu dem Thema gibt. Also an den entscheidenden Stellen wie in den Arztpraxen, in den Kliniken, vielleicht aber auch schon viel früher, vielleicht einfach bei Routineuntersuchungen bei den Frauenärztinnen, vielleicht aber auch noch früher in der Schule. Also die perfekte Antwort habe ich da auch nicht drauf, wo genau wir was brauchen, aber definitiv brauchen wir mehr Aufklärung und mehr Allgemeinwissen in der Gesellschaft, um eben Betroffene gut unterstützen zu können.
Ja, das thematisierst du ja auch so ein bisschen in deinem Buch, dass du halt diese Mythen auch aufklärst. Das fand ich ganz spannend, dass du halt zum Beispiel beschreibst, denn die meisten denken, man hat eine Fehlgeburt, weil man irgendwie viel Stress hatte oder schwer gehoben hatte. Dabei liegt es halt wirklich, vielleicht magst du es auch einfach selbst sagen, woran es halt vielleicht wirklich liegt.
Mhm. Ja, also genau wie du sagst, es gibt ganz spannende Umfragen, die ermittelt haben, dass 2/3 der Gesellschaft annehmen, dass eine Fehlgeburt verursacht wird, genau wie du gesagt hast, durch Stress, durch schweres Heben. Wir haben ein sehr, sehr großes Wissen in der Gesellschaft über die sogenannten Risikofaktoren für eine Schwangerschaft, also das Alter der Frau, aber auch des Mannes, Alkohol, Drogenkonsum, aber auch sowas wie kein Rundfisch essen, keinen nicht pasteurisierten Käse zu essen oder eben sowas wie schwer heben und Stress zu vermeiden. Und das ist ganz wichtig zu verstehen, dass das Risikofaktoren sind, das ist gut, die zu beachten. Aber das sind meistens nicht die Gründe für eine Fehlgeburt, sondern die Gründe sind in 60-85% der Fällen, also fast immer, Störungen in den Chromosomen. Also entweder in der Eizelle oder in der Samenzelle oder bei deren biologisch hochkomplexer Verschmelzung passieren Veränderungen in den Chromosomen, und so die bekanntesten kennen wir unter dem Namen Trisomien, aber es gibt ganz viele andere und die machen den Embryo nicht lebensfähig und der Embryo entwickelt sich dann nicht weiter und der Körper reagiert mit einer natürlichen Regulation darauf und das ist eben die Fehlgeburt. Also das sind die häufigsten Gründe. Dann gibt es noch andere, wie zum Beispiel Myome, gutartige Muskelknoten in der Gebärmutter, unerkannte Schilddrüsenkrankheiten, Infektionen. Also es gibt noch einige mehr Gründe. Und das wissen wir aber viel zu wenig. Und was aber alle wissen, ist kein Stress und nicht schwer heben. Weshalb die Menschen annehmen, das sind die Gründe dafür. Und das ist ganz schlimm, dass das so ist, weil das einfach auch sehr misogyne Narrative sind, weil wir damit ja mit diesen Erklärungen immer den Frauen die Schuld daran geben, denn Stress kann man ja vermeiden, Alkohol, Nikotin, all sowas kann man natürlich vermeiden, Schwerheben auch. Und das ist eben, ja, das, wenn man eben weiß, das sind aber meistens nicht die Gründe, warum das passiert, dann ist es eben so ganz schlimm, wenn man besser versteht, dass die Gesellschaft aber immer den Frauen die Schuld daran gibt. Das heißt, eigentlich hat eine Frau sehr wenig Kontrolle über ihre Schwangerschaft und sollte sich niemals schuldig dafür fühlen, wenn sie ihre Schwangerschaft verliert. Und das tun aber mehr als die Hälfte der Frauen, denen das passiert.
Ich finde es schon auch sehr bewegend, so von dir zu hören, also das zu lesen und dir zuzuhören, dass das merke ich, macht gerade irgendwie was mit mir und will auch nochmal sagen, dass ich da sehr dankbar drüber bin. Was denkst du, sind denn oder was könnten Maßnahmen sein, dass dieses Thema breiter gefächert wird? Also wir hatten ja schon gesagt, vielleicht in der Schule oder beim Frauenarzt, bei der Aufklärung. Gibt es da vielleicht doch eine Idee, die du gerne teilen willst?
Also auf jeden Fall, Aufklärung in den Frauenarztpraxen ist ganz, ganz wichtig. Also da sind ja verschiedenste Dinge denkbar, Flyer auszulegen in der Praxis. Da gibt es ja alle möglichen Themen, die man dort finden kann. Kinderwunschbehandlungen oder Endometriose, viele Themen, aber sowas, was eben so häufig passiert, nämlich jeder dritten schwangeren Frau, darüber gibt es eigentlich keine Aufklärung, auch nicht dann wirklich bei den SpezialistInnen. Also auf jeden Fall, sowas ist denkbar. Natürlich auch sowas in der Schule schon zu thematisieren. Also was wir alle aus dem Aufklärungsunterricht in der Schule mitnehmen, ist meistens verhüten, 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 sonst wirst du sofort schwanger. Und das ist ja auch total wichtig, dass junge Frauen und Männer das wissen. Nur es hinterlässt uns ja oft dann nach der Schule mit diesem Gedanken, wenn ich einmal nicht verhüte, bin ich sofort schwanger. Und das ist ja gar nicht so. Also viele Frauen, die dann ja heute häufig spät versuchen, Kinder zu bekommen, ab 35 stellen dann fest, es ist ja total schwierig, schwanger zu werden oder eben überhaupt nicht so, dass es mit einmal nicht verhüten sofort klappt. Und da ist das Wissen darüber, dass wir so mitnehmen in unseren jungen Jahren, auch recht unproportional. Also es ist vielleicht auch wirklich gut zu wissen, schon in der Schule, dass sowas häufig vorkommt, damit man dann eben nicht davon ausgeht und dann höre ich auf zu verhüten und dann werde ich ja auf jeden Fall schwanger und bekomme ein gesundes Kind.
Ja, voll spannend, dass du das gerade sagst, weil das ist nämlich auch ein Thema, worüber Alina und ich auch schon öfter gesprochen haben, dass gerade Thema Verhütung und generell Aufklärung vor allem auch in der Schule schon finden wir, viel zu kurz kommt und eben genau das vermittelt wird, die Frau muss verhüten, sonst wird sie schwanger. Und ich denke mir immer, vielleicht ist das auch einer der Gründe, weshalb vielleicht bei manchen Frauen es nicht so klappt, weil man gibt ja dem Körper jedes Mal diese Information, ich darf nicht schwanger werden, ich darf nicht schwanger werden, ich darf nicht schwanger werden. Und dann auf einmal möchte man schwanger werden und dann klappt es vielleicht nicht. Und dann ist dadurch, dass wir unserem Körper die ganze Zeit das suggeriert haben, nicht schwanger zu werden, ist es vielleicht umso schwerer. Also ich weiß nicht, es gibt wahrscheinlich dafür keine wissenschaftlichen Beweise, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass auch diese Einstellung, die wir vielleicht auch vermittelt bekommen, unserem Körper ja auch irgendwie eine Information gibt und was suggeriert. Und fand ich ein ganz spannendes Thema, dass du es auch angesprochen hast gerade.
Also generell, glaube ich, ist es schon gut, sich immer wieder klarzumachen, dass wir mit Gedanken, die wir haben, nicht eine Schwangerschaft steuern können und auch nicht herbeirufen können. Weil das, glaube ich, auch ganz viele Frauen dann denken und indem sie sich dann eben auch selbst die Schuld zuweisen, wenn es nicht geklappt hat. Ich habe mich vielleicht nicht genug über das Kind gefreut oder über die Schwangerschaft. Vielleicht hat es deshalb nicht geklappt. Und das sind ja so, wir nehmen an, dass die Gedanken dafür verantwortlich sind, ob wir diese Schwangerschaft, ob die sich weiterentwickelt oder nicht. Mhm. Das ist definitiv nicht so. Und das ist, glaube ich, auch ganz gesund, sich das vor Augen zu halten. Weil sonst könnten wir ja mit Gedanken auch steuern, nicht schwanger zu werden. Und dann müssten wir gar nicht verhüten, sondern könnten einfach sagen, ich werde nicht schwanger, ich darf nicht schwanger werden. Und dann würde das ja ausreichen. Das ist ja auch nicht so. Also nein, Gedanken, auch negative Glaubenssätze steuern das nicht bestimmt. Und das wird ja Frauen auch geraten. Es stresst zu vermeiden, eben als Risikofaktor für eine Schwangerschaft. Und bestimmt ist es auch gesund, sich positiv zu stimmen. Aber es ist nicht der Grund, warum deine Schwangerschaft klappt oder nicht. Das ist ganz wichtig, das zu wissen.
Okay. Ich würde gern nochmal darüber 1, 2, 3, Alina, denke nach, bevor du sprichst, darüber sprechen mit dir, warum du glaubst, warum dieses Thema überhaupt so totgeschwiegen wird, warum wir darüber zu wenig reden.
Ja, ich glaube, das hat ganz verschiedene Gründe. Also zum einen ist in unserer Gesellschaft so die Themen Tod, Trauer, Verlust sind sowieso schon tabuisiert. In unserer Gesellschaft, die ja sehr individualistisch ist, sehr auf Erfolg ausgerichtet, sehr kapitalistisch. Da zählen ja Erzählungen von Erfolg, von Optimierung, auch sowas wie Resilienz, das erfolgreiche Überstehen, Verarbeiten einer Krise, worüber wir aber nicht so oft sprechen und was eben tabuisiert ist, ist eben dieser Status der Krise, was eben Trauer, Schmerz sein kann. Und ich glaube, bei den Fehlgeburten kommt hinzu, dass es ganz nah an die Themen Schuld und Scham geknüpft ist, dass das Tabu noch wachsen lässt und auf jeden Fall diese 12-Wochen-Regel oder 3-Monats-Regel, die gesellschaftliche Norm, dass Frauen über ihre Schwangerschaften schweigen, bis sie sozusagen aus diesem großen Risiko, die in diesen ersten 12 Wochen drüber hinaus sind und dass sie dann erst diese frohe Botschaft überbringen dürfen, schwanger zu sein. Und das heißt, wir sprechen nicht über Frühschwangerschaften und dementsprechend auch nicht über deren Verluste, was dazu führt, dass nur das 2/3 der Gesellschaft annimmt, Schwangerschaftsverluste sind so eine große Ausnahme, sind so Einzelfälle von 5%. Also die Menschen nehmen nur an, dass es nur in 5% der Schwangerschaften zu einer Fehlgeburt kommt. Es sind aber weit über 30%. Und das ist schon darauf zurückzuführen, dass eben über Frühschwangerschaften nicht gesprochen wird. Und auch das finde ich wirklich misogyn und frauenfeindlich, dass von Frauen erwartet wird, dass sie nur positive Nachrichten über ihre Schwangerschaften überbringen, aber eben nicht, wenn sie schief laufen. Und das muss natürlich immer jede Frau selbst entscheiden dürfen. Ich würde nie sagen, sprich schon in der 6. Woche über deine Schwangerschaft. Das muss jede Frau für sich wissen und entscheiden dürfen. Nur es sollte nie einer Frau suggeriert werden, sie sollte nicht vor der 12. Woche über diese Schwangerschaft sprechen. Und das passiert nämlich schon, wenn Frauen das tun, dann reagieren viele ganz erschrocken. Ja, du bist ja noch gar nicht so weit, das kann ja immer noch schief gehen. Ach, du erzählst es jetzt schon. Und damit wird Frauen suggeriert, bitte behalte das doch für dich und überbring dann nur positive Nachrichten. Und ich glaube, es ist schon gut, wenn die Frauen, die schwanger sind, gemeinsam mit ihren PartnerInnen überlegen, gibt es nicht eine kleine, ausgewählte Gruppe von Menschen, die uns nahestehen, die besten Freunde, Familie, die Schwester, Bruder, mit denen wir auch schon eine frühe Schwangerschaft teilen, damit die auch für uns da sein können, wenn es eben nicht hält. Weil dann eine doppelte Nachricht zu überbringen, wie ich war übrigens schwanger und jetzt bin ich es nicht mehr, ich habe das Kind verloren, das ist oft zu viel für die Leute und sie sprechen dann gar nicht darüber. Und das stürzt eben viele Betroffene in die Einsamkeit.
Ja, ja, ich finde auch, dass jede Frau das selber oder jedes Paar das auch selber entscheiden sollte, wann sie eine Schwangerschaft bekannt gibt. Und da eben diese 12-Wochen-Regel einfach mal so ein bisschen aus unserer Gesellschaft, aus den Köpfen rauskommt. Also auch ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, weil ich stimme dir da auch zu, dass das vielleicht auch ein Grund sein könnte, weshalb eben dann über Fehlgeburten nicht gesprochen wird. Weil wenn jemand schwanger war und niemand wusste es, dann wird man vielleicht auch nicht erzählen, wenn man dann nicht mehr schwanger ist, weil die Person eine Fehlgeburt hatte. Mhm. Und das ist auch schon ein wichtiger Punkt. Und ich glaube, es ist aber generell so, dass wir ja in unserer Gesellschaft gelernt haben, Gefühle, also generell Gefühle in positiv und negativ irgendwie einzuteilen. Mhm. Also Trauer ist jetzt oder Scham ist für uns ein negatives Gefühl. Mhm. Dabei ist es ja nicht, also wer sagt, dass das Gefühl negativ ist? Es ist einfach nur ein Gefühl. Und somit könnte das auch, glaube ich, nochmal ein bisschen dazu beitragen, dass dann solche Themen wie auch Tod und Trauer oder Suizid vielleicht weiter tabuisiert sind, weil es sind ja verbunden, die Dinge sind ja verbunden mit negativen Gefühlen, die wir ja nicht zeigen wollen, weil sie sind ja für uns als negativ konnotiert.
Ja, absolut.
Oder vielleicht auch, dass das dieses Traurigsein, diese Gefühle zulassen ja auch etwas sein kann von ich bin schwach, ich bin traurig, voll. Ne? Ich bin nicht mehr die starke Frau, die immer alles, ne, sondern mir geht's halt einfach gerade nicht gut und ich schaff's halt mal nicht, den Geschirrspüler auszuräumen, weil ja, mir es emotional nicht gut geht. Und ich glaube, wir sehen immer nur dieses Körperliche. Okay, jemand ist körperlich krank, also der hat sich jetzt ein Bein gebrochen oder sie hat sich jetzt ein Bein gebrochen, aber wir sehen halt oft diese mir fehlt gerade das Wort. Wenn wir einfach emotional verletzt sind, sehen wir halt viel zu wenig selten und viel zu selten an. Das ist anders, wenn wir körperlich eine Verletzung bei jemand anderem oder bei uns selber wahrnehmen, dazu zu stehen und zu sagen, ja, ich bin vom Fahrrad gefallen, ich habe mir jetzt das Bein gebrochen. Das ist für uns viel, viel leichter zu sagen, dass das jetzt gerade wehtut.
Ja, also da stimme ich euch total zu. Und es ist ja schon so, dass eine Schwangerschaft, die mit einem gesunden Kind endet, als Erfolg gilt. Und dementsprechend eine Schwangerschaft, die mit keinem Kind endet oder das eben gestorben ist, als Misserfolg, als Scheitern. Und die Trauer und der Schmerz, die darauf folgen, genau wie ihr sagt, also das sind wir, glaube ich, auch, können wir schlecht aushalten in der Gesellschaft. Es geht eher darum, das zu überwinden, das wegzumachen, weil es eben, genau wie du gesagt hast, vermeintlich negativ ist. Aber alles, was wir aus der Trauerforschung wissen, ist, sagt uns, dass es was ist, wo wir durch müssen, was Zeit braucht. Also man kann Trauer und Schmerz nicht einfach ignorieren, wegmachen, irgendwie auslöschen, sondern es ist was, wo wir durch müssen und das sind wir nicht gewöhnt. Und das, was du gesagt hast, auch mit diesen Gefühlen des Nicht-Gut-Gehens, also das ist, glaube ich, auch viel zu wenig bekannt, wie erschreckend hoch die psychischen Auswirkungen auf Frauen sind nach solchen Schwangerschaftsverlusten. Also ich konnte diese Zahlen auch nicht glauben, dass mehr als die Hälfte der Frauen im Monat nach einer Fehlgeburt an Depressionen und Angststörungen leiden, 3 Monate später noch Symptome von einer posttraumatischen Belastungsstörung haben. Das sind 40% und dass das Suizidrisiko ums Vierfache ansteigt. Also das sind total erschütternde Zahlen. Die Frauen tragen wirklich das Risiko, psychisch zu erkranken und hilfsbedürftig zu sein. Also diese Frauen darf man nicht alleine lassen in ihrem Schmerz, in ihrer Trauer oder eben dann auch mit psychischen Krankheiten, sondern die muss man gut versorgen und begleiten.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das Erste, was man dazu machen sollte, ist eben dieses Thema zu enttabuisieren. Ich erlebe das auch immer mehr und das finde ich auch sehr positiv, die Entwicklung, dass Frauen auch wirklich darüber sprechen und sich trauen, darüber zu sprechen. Also ich finde, das Thema nimmt so ein bisschen Fahrt auf und das finde ich total gut, die Entwicklung. Mhm. Du schreibst ja auch in deinem Buch unter anderem von Prominenten, die dann eben öffentlich auch darüber sprechen. Ja. Und auch das macht der anderen Frauen Mut und deswegen finde ich es total klasse nach wie vor, dass du da auch diesen Schritt dich getraut hast und deine eigenen Erfahrungen ja auch in dem Buch teilst. Ich meine, das kann ja jeder lesen und jeder hört ja jetzt auch diesen Podcast, kann ja jetzt auch öffentlich diesen Podcast hören. Und ich finde es total toll und mutig auch von dir, dass du dich traust, es einfach auch so öffentlich zu teilen.
Genau. Ja, danke schön. Also auch die Frauen, es sind ja fast 10 Frauen in meinem Buch, die auch genau das tun, die ihre Erfahrungen geteilt haben mit mir, aber jetzt auch eben mit allen, die das Buch lesen. Und das finde ich auch sehr mutig und gleichzeitig so wichtig, weil genau wie du sagst, wenn Prominente diese Erfahrungen teilen, die sind halt Vorbilder. Und wenn die dieses Tabu brechen und öffentlich darüber sprechen, dann kann es wirklich viel bewirken, weil sich andere betroffene Frauen dadurch ja auch oft spiegeln darin, sich gesehen fühlen und dann vielleicht auch leicht, es ihnen leichter fällt, auch darüber zu sprechen. Und letztendlich ist das darüber sprechen auch eins der heilsamsten Dinge. Also ich konnte das nicht nach meiner Erfahrung. Ich bin total verstummt, weil mir die Worte gefehlt haben, und ich gar nicht wusste, wie ich das beschreiben kann. Ich konnte manchmal gar nicht antworten auf die Frage, wie geht's dir? Und jetzt mit ein bisschen Abstand und dieser ganzen Recherche weiß ich, ja, dass darüber sprechen und mehr darüber zu wissen, das ist das, was aus der Ohnmacht hilft, aus dieser Hilflosigkeit, und Worte zu finden, hilft auch dabei, das zu verarbeiten.
Und ich glaube auch einfach mal, diese Gefühle, worüber wir vorhin gesprochen haben, auch mal anzunehmen und sie zu fühlen und sie halt nicht zu unterdrücken mit irgendwelchen, sei es Drogen oder sei es Ablenkung, wie auch immer, es ist völlig egal, sondern das auch zulassen zu dürfen und sich auch Hilfe suchen zu dürfen. Also, weil das ist ja auch in unseren Köpfen so, dass wir sagen, nee, wir müssen das jetzt alleine schaffen. Hm. Nee, wenn wir merken, wir brauchen da Hilfe, dann ist das auch richtig, richtig gut, wenn wir uns da Hilfe holen dürfen. Ja, ja. Und das auch tun.
Ja, genau. Und dann eben rauszufinden, wer hilft am besten. Und das ist vielleicht nicht zwangsläufig immer der Partner. Also das kann auch einfach so eine Selbsthilfegruppe mit anderen betroffenen Frauen sein. Also mir hat bestimmt beides geholfen. Tatsächlich diese Selbsthilfegruppe, das hat wirklich für mich nochmal eine Lücke gefüllt, die ich gar nicht mit meinem Partner füllen konnte, weil wir sehr unterschiedlich getrauert haben. Und da auch ja, sich zu erlauben, dass Trauer unterschiedlich sein darf und verlaufen darf und zu akzeptieren, dass man eben nicht immer in der gleichen Phase der Trauer ist mit dem Partner. Das ist echt gar nicht so einfach, weil man möchte sich ja gerne in einer Partnerschaft immer abgleichen und irgendwie was Ähnliches fühlen. Also da auch sich zu erlauben, jemand anderen zu finden, wenn das vielleicht noch stärker helfen kann oder zusätzlich helfen kann, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig.
Ja, voll, auf jeden Fall. Ja, wir haben noch eine Frage und ich glaube, das ist auch, hattest du ja angedeutet in unserem Vorgespräch, dir besonders wichtig, was jetzt so deiner Meinung nach die Politik, aber auch unsere unser Gesundheitssystem beim Thema Fehlgeburten für eine Rolle spielt, was du ja auch zum Teil in deinem Buch ansprichst und wo deiner Meinung nach die Probleme liegen. Wir können jetzt wahrscheinlich nicht alle auf einmal irgendwie hier reinpacken, aber vielleicht hast du so ein paar wichtige Stichworte und wen das mehr interessiert, der kann ja auch einfach dein Buch lesen.
Ja, genau. Also ich versuche mal, die wichtigsten Sachen zusammenzufassen. Also natürlich spielt die Politik eine Riesenrolle. Das sind unsere Gesetzgebenden und da gibt es eben Gesetze, die betroffene Mütter auch schützen. Wir haben momentan ein Mutterschutzgesetz, das Frauen nach Schwangerschaftsverlusten ab der 24. Woche schützt mit Mutterschutz. Und das ist natürlich total unzureichend, weil ja 80% der Fehlgeburten passieren in den ersten 12 Wochen und auch zwischen der 12. und der 24. Woche passieren sehr viele. Und all diese Frauen werden überhaupt nicht mitgedacht in diesem Gesetz. Die werden nicht als Mütter anerkannt. Das, was sie verloren haben, wird nicht als Kind anerkannt. Und sie bekommen keinen Schutz und müssen sich krank schreiben lassen und sind dann damit abhängig davon, dass sie einen Arzt, eine Ärztin finden, die sie auch krank schreiben. Und das passiert in der Realität einfach nicht immer. Es gibt, und das habe ich immer wieder gehört in meinen Recherchen, Ärzte und Ärztinnen, die annehmen, eine Frau kann auch nach einer Operation, nach einer Ausschabung, am nächsten Tag wieder in die Arbeit gehen und die Frauen dann dort wieder hinschicken. Also das ist ein Riesenmissstand, den die Politik auflösen muss. Und da unterstütze ich auch die Initiative Mutterschutz nach Fehlgeburten, die gerade läuft. Idealerweise fände ich es eigentlich noch besser, wenn es eine Art bezahlte Auszeit für die Eltern gibt, unabhängig von ihrer biologischen Elternschaft, also die auch Partner und Partnerinnen mitdenkt. Also das finde ich ganz wichtig. Und in der Medizin ist es auf jeden Fall so, und das habe ich ganz häufig gehört bei meinen Recherchen, dass die Frauen ganz oft nicht ergebnisoffen beraten werden, wenn ihnen das passiert. Weil Frauen haben normalerweise nach einer Fehlgeburt 3 Optionen, wie es weitergehen kann. Entweder abzuwarten, bis der Embryo, Plazenta, Schwangerschaftsgewebe von selbst aus dem Körper ausgeschieden wird, das medikamentös unterstützen zu lassen mit Medikamenten, die künstliche Wehen erzeugen. Und auch da ist ein Riesenmissstand, weil das einzige Medikament, das heißt Zytotec, das momentan, also das den Frauen da am besten hilft, das ist momentan in Deutschland nicht verfügbar. Also ein Riesenmissstand in der Frauengesundheit, weil diese Frauen einfach nicht versorgt werden können mit Medikamenten. Und das heißt, es bleibt ganz oft nur die Option Operation. Und in Deutschland wird viel häufiger operiert nach Fehlgeburten als in anderen Ländern. Also es gibt keine genauen Zahlen, aber alles, was ich rausgefunden habe, sind bis zu 85% der Frauen nach einer Fehlgeburt operiert. Nötig ist es aber nur in etwa 10% der Fällen, weil eine Fehlgeburt normalerweise kein Notfall ist, nachdem man eine OP braucht, sondern der Körper schafft das auch gut alleine. Das heißt also, eine invasive Methode, die ja immer mit einer Narkose und damit auch mit Risiken einhergeht, wird an Frauen angewandt, obwohl das einfach in ganz vielen Fällen nicht nötig ist. Und natürlich auch hier wieder, wenn die Frau das möchte, und viele Frauen haben das Gefühl, ich habe ein totes Baby im Bauch, ich möchte so schnell wie möglich, dass es dort raus ist und entscheiden sich für die Operation, dann ist das bestimmt die passende Lösung. Nur für viele Frauen wäre vielleicht eine nicht-invasive Methode passender. Nur dafür können sie sich nur entscheiden, wenn sie diese 3 Optionen genannt bekommen. Und ganz oft ist es so, dass Frauen einfach direkt in die Klinik geschickt werden zur Operation und gar nicht wissen, dass sie noch andere Optionen hätten. Und da finde ich, ist ein Riesenmissstand, der aufgelöst werden muss.
Ja, finde ich auch sehr erschreckend. Also ich persönlich, ich wusste das, bevor ich dein Buch gelesen habe, auch nicht, dass es diese 3 Optionen gibt. Mhm. Und ja, fand das super spannend und ich denke auch viele, die das jetzt vielleicht hören, wissen nicht, dass es diese Optionen gibt. Und auch bezüglich des Medikaments finde ich es auch sehr erschreckend, dass das in Deutschland einfach gerade nicht verfügbar ist, weil man so, finde ich, auch den Frauen einfach wirklich die eigene Entscheidungsmacht wegnimmt.
Genau.
Und generell im Gesundheitssystem ist es ja so, dass es einige Schwachstellen hat, unter anderem ja auch, dass einfach Frauen zu wenig in die Forschung mit einbezogen werden.
Mhm.
Und ja, es ist einfach, also echt einfach, darf ich es jetzt mal so sagen, richtig kacke.
Dass, auf jeden Fall, das ist es.
Dass es
ja
da so wenig Aufklärung gibt. Auch, dass Frauenärzte, was du ja auch so ein bisschen thematisierst, einfach so wenig Geld dafür bekommen, wenn sie eine Frau beispielsweise nach so einer Fehlgeburt noch beraten und sich eigentlich gar nicht die Zeit nehmen können, weil sie nicht bezahlt wird. Und ich kann es auch irgendwo nachvollziehen, man kann ja auch die Ärzte und Ärztinnen sogar nachvollziehen, dass sie, wenn sie kein Geld bekommen haben, dafür bekommen, oder ist ja auch, Geld ist ja auch irgendwo Energieausgleich, sagen wir mal, dass sie dann auch einfach nicht die Zeit sich nehmen können, weil da sitzen eben ganz viele andere Patienten, die auch noch behandelt werden wollen.
Ja, also das ist ganz viel, wie du sagst, das ist ein riesen Missstand im System. Ich würde auch gar nicht einzelnen Ärztinnen unterstellen, dass sie ihre Patientinnen nicht gut versorgen wollen oder am liebsten den Weg wählen, um am meisten Geld zu verdienen, sondern ich bin mir sicher, die meisten wollen ihre Patientinnen gut versorgen. Nur wenn das System es so vorgibt, dass eben diese sogenannte sprechende Medizin, diese Beratung nicht bezahlt wird, aber invasive Methoden wie Operationen hoch bezahlt werden, dann liegt der Fehler natürlich im System.
Ja, ja. Und das ist super schade.
Und dadurch haben wir ja auch wieder die fehlende Aufklärung, wenn keine Zeit bzw. kein Geld für ein Gespräch, für ein aufklärendes Gespräch so mit fehlen uns dann halt wieder die Wege und es wird vielleicht der kürzeste Weg, nicht der beste Weg, aber der kürzeste Weg gewählt. Und das Gesundheitssystem ist sowieso ziemlich, ziemlich schwierig, glaube ich. Ich glaube, da fühlen sich auch viele, vor allen Dingen vielleicht Frauen, nicht so geborgen in diesem System. Ja, zu Recht,
weil die Medizin seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten die Frauen übersieht. Und die Gendermedizin hat ja erst in den 90er Jahren so Einzug gefunden, dass man überhaupt verstanden hat, der männliche Körper und der weibliche Körper unterscheiden sich. Und man kann nicht einfach davon ausgehen, dass der weibliche Körper genauso behandelt werden kann wie der männliche und einfach nur ein bisschen kleiner ist. Sondern dass eben der Einfluss der Hormone, der Chromosomen einfach Riesenunterschiede macht. Und da wird langsam erst erkannt, wir müssen viel genauer auf die Frauen gucken, aber das einfach sind Riesenlücken, sowohl in der Finanzierung von Frauenmedizin als auch in der Aufmerksamkeit.
Naja, vor allen Dingen in der Finanzierung und auch, wir hatten letztens das Thema in der Schule, das will ich kurz nochmal loswerden, da ging es um Studienauswertungen und wie auch immer. Und dann haben wir halt festgestellt in dem Unterricht, okay, in Studien, allgemein wissenschaftliche Studien, werden hauptsächlich Männer als Probanden genommen, weil es einfacher ist, so wurde uns das erklärt, weil die Frau, ja, wie du gerade schon gesagt hast, mit den Hormonumstellungen, Schwankungen und man bräuchte dann sozusagen ganz viele Frauen, die auch im selben Zyklus sind, um dieses Medikament testen zu können, mit dem gleichen Hormonenhaushalt, kann man das so sagen?
Ja.
Und deswegen ist es halt auch so, dass es so wenig gemacht wird, weil es sehr aufwendig halt einfach wäre.
Ja.
Und deswegen, teurer, ja. Ja, genau.
Und das ist ja, diese Erkenntnis darüber, ist ja noch lange keine Entschuldigung dafür, dann zu sagen, ja, okay, dann nehmen wir einfach immer den Mann und gleichen alles irgendwie auf die Frau davon ab, sondern natürlich muss dann eine Gesellschaft auch bereit sein, mehr Geld zu investieren, um den Frauen eben auch angemessen zu helfen. Also das ist ja total wichtig, dass wir den Frauenkörper auch gut kennen und gut verstehen und Frauen medizinisch gut versorgen können.
Ja, da investiere ich sehr gern mein Geld drin. Okay. Ja, du hast ja in deinem Buch noch so ein bisschen drüber gesprochen, über die Begriffe, was ist jetzt überhaupt eine Fehlgeburt, eine stille Geburt. Ich würde das vielleicht einfach so ein bisschen ausklammern und sagen, wenn euch das Thema interessiert, dann lest auf jeden Fall einfach dein Buch. Und wir würden zur Frage rübergehen. Oh, ja.
Es ist schon spät.
Es ist schon spät. Was du gern anderen Frauen mit auf den Weg geben wollen würdest, die Ähnliches oder Gleiches erlebt haben und was ja vielleicht so dein abschließendes Wort zu dem Thema und vielleicht auch zu dem Buch ist.
Ja, also ich würde vielleicht alle Frauen, die betroffen sind, sanft dazu auffordern, zu überlegen, ob sie vielleicht in einem ausgewählten kleinen Rahmen über das, was sie erlebt haben, sprechen können. Weil ich glaube ganz fest daran, jede Frau, die darüber spricht, macht es für eine andere Frau einfacher, die das auch erlebt hat. Weil als mir das passiert ist, kannte ich vermeintlich keine Frau, der das auch passiert ist und habe mich eben auch dadurch total einsam gefühlt. Heute weiß ich kenne total viele Frauen, denen das auch passiert ist. Ich wusste es nur einfach nicht, weil wir auch nicht miteinander sprechen, selbst unter guten Freundinnen nicht. Und deshalb glaube ich, wäre es gut, wenn wir alle mehr auch über unsere Fehlgeburtserfahrungen sprechen und damit auch andere Frauen unterstützen, eben nicht einsam damit zu sein, sondern zu sehen, wir sind so viele und es ist kein Einzelfall, was ihnen passiert ist, sondern es passiert ganz, ganz vielen Frauen. Und ich glaube da, wenn wir in so kleinen Kreisen und immer wieder ins Gespräch kommen, wird sich auch in der Gesellschaft was verändern, weil alle mehr Bescheid wissen darüber, wie häufig das auch ist. Und das würde ich mir eben wünschen, dass wir als Gesellschaft auch mehr darüber sprechen, damit Betroffene nicht so einsam sind, damit das kein Tabu mehr bleibt, sondern eben als das gesehen wird, was es ist, ein natürlicher Teil der menschlichen Reproduktion. Etwas, das eben passiert, das wir nicht beeinflussen können, für das niemand Schuld trägt, mit dem wir umgehen müssen, aber eben gemeinsam und nicht alleine.
Finde ich super gut. Finde ich ein absolut tolles Schlusswort auf den Punkt gebracht. Ich würde auch einfach mich anschließen an das, was du gesagt hast und auch nochmal an die Frauen da draußen irgendwie, die vielleicht Ähnliches oder Gleiches erlebt haben, sagen, jeder geht ja mit seiner Trauer anders um und es ist völlig in Ordnung, wenn eine Frau darüber lange trauert und weint und vielleicht in sich gekehrt ist und sich erst später Hilfe sucht. Es ist aber auch in Ordnung, einfach direkt damit ins Außen zu gehen. Und ich glaube, schau einfach, also wenn du das gerade hörst, schau, was dir in dem Moment auch hilft. Und schau, wo du die Hilfe dir holen kannst, die du brauchst. Das ist das, was ich den Frauen gern draußen mit auf den Weg geben wollen würde.
Ich würde gerne noch abschließend sagen, dass ich finde, das war ein total spannendes Thema oder das ist ein total spannendes Thema. Und danke nochmal, Eva, dass wir heute die Möglichkeit hatten, mit dir zu sprechen. Und danke auch Jasmin für deine Zeit, dass du hier wieder alles vorbereitet hast, dass wir das heute aufnehmen können. Und super, super schön. Dankeschön euch beiden.
Ja, vielen Dank für die Einladung und euer Interesse an dem Thema. Also ich finde es ganz, ganz toll, dass eben gerade so junge Frauen wie ihr sich schon dem Thema annehmen und eben nicht warten, bis es vielleicht alles soweit ist, sondern eben schon vorher ganz viel Wissen anhäufen. Und ich glaube, dann wird alles auch einfacher später. Also ich finde es ganz toll. Ganz vielen Dank für die Einladung.
Ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielleicht magst du am Ende nochmal sagen, wir haben es zwar am Anfang schon gehört, wie dein Buch heißt, wo man es vielleicht auch findet und wo man vielleicht über dich auch noch Infos findet. Hast du eine Internetseite? Auf jeden Fall eine Instagram-Seite, ne?
Ja, genau. Also das Buch heißt Mutter ohne Kind, das Tabu Fehlgeburt und was sich ändern muss und ist im Tropenverlag erschienen. Das ist ein Unterverlag von Klett-Cotta. Also man findet es auf der Seite von Klett-Cotta oder von Tropen. Man findet es in allen lokalen Buchhandlungen, natürlich auch über so einen Riesen wie Amazon. Also eigentlich überall, wo es Bücher gibt, findet man auch dieses Buch. Und über mich auch sehr gerne auf Instagram, genau, da heiße ich 30 Tage Leben. Und ich habe auch eine Website, die heißt eva-lindner.com. Und ich freue mich auch gerne, wenn Frauen Kontakt zu mir aufnehmen wollen.
Ja, schön. Das freut uns richtig doll. Wir bedanken uns nochmal recht, recht herzlich für deine Zeit und auch die vielen tollen Informationen, die du jetzt mit uns geteilt hast und auch mit anderen geteilt hast. Und ich würde sagen, an dieser Stelle beenden wir leider schon den Podcast. Es war was, worüber man wahrscheinlich noch 3 Stunden reden können, aber ein bisschen eingrenzen zeitlich müssen wir es leider.
Nächster.
Okay. Na gut, dann würde ich sagen, wünschen wir euch da draußen einen schönen Tag, Abend, Vormittag, wann auch immer ihr den Podcast hört. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder.
Tschüss.
Ciao, ciao.